Wir hatten letztes Mal begonnen mit dem Thema die Bibel in der Vogelschau und zwar mit dem Untertitel die sieben Bündnisse und die sieben Heilszeitalter. Ich mache eine kleine Rekapitulation für diejenigen, die letztes Mal nicht da waren. Wir hatten gesehen, dass die Bibel in ihrer gesamten Darstellung der Heilsgeschichte von der Schöpfung im Anfang bis zur Neuschöpfung nicht nur die Unterscheidung macht zwischen Altem und Neuem Testament, sondern ebenso weitere Heilszeitalter unterscheidet. Das haben wir ganz genau aufgebaut anhand vieler Stellen. Und schließlich haben wir gesehen, dass offensichtlich ein Zusammenhang besteht zwischen Heilszeitaltern und Bündnissen. Insgesamt gibt es sieben Bündnisse, die Gott mit Menschen geschlossen hat. Erstens der Bund mit Adam, dann der Bund mit Noah, der Bund mit Abraham und der Bund mit Israel am Sinai. Dann fünftens der Bund mit König David, sechstens der Bund mit Zedekia und schließlich siebtens der neue Bund mit Israel. Also die ganze Heilsgeschichte kann gegliedert werden entsprechend diesen sieben Bündnissen. Wir haben des Weiteren gesehen, dass die Grundstruktur eines jeden Zeitalters eine Dreierstruktur enthält. Jedes Zeitalter beginnt damit, dass Gott einen Bund mit dem Menschen schließt und Segen gibt. Dann gibt es eine Entwicklung. Der Mensch erweist sich in dieser Entwicklung Gott gegenüber als untreu. Es kommt zum Niedergang, der schließlich zu drittens dem Ende führt. Gott muss eingreifen und richtet den untreuen Menschen und bringt den Fluch über ihn. Und gleich danach schließt Gott wieder einen neuen Bund mit Segen. Es kommt zu Niedergang und am Schluss wieder zu Gericht und Fluch. Also jedes Zeitalter, ganz konsequent, besteht aus einem guten Anfang, einer traurigen Entwicklung und schließlich einem Ende, das Gericht fordert. Das zusammen ergibt dann ein Heilszeitalter oder wie es im Neuen Testament griechisch genannt wird, Aion und auf Hebräisch Olam. Wir haben dann das erste Heilszeitalter zusammen angeschaut, von Adam bis zur Sintflut. Dann das zweite Heilszeitalter von Noah bis Abraham. Dann das dritte Heilszeitalter von Abraham bis Mose. Und schließlich das vierte Heilszeitalter von Mose bis David. Und immer die gleiche Grundstruktur. Nun kommen wir heute zum fünften Heilszeitalter, von David bis Zedekia. Gott erwählte David als den König nach seinem Herzen, nachdem Saul beseitigt war, wie wir das letztes Mal gesehen haben. Dieser David sollte Stammvater des Messias, des Weltherrschers werden. Und in den Tagen Davids erwählt Gott Jerusalem als seine Stadt, als Tempelstadt. In 1. Samuel 13, 14 lesen wir: Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Erstes Samuel 13, Vers 1. Gott sagt zu Samuel, fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen. Dieser David eroberte später Jerusalem, baute dort seinen Palast. Wir sehen davon hier den Millo, diese gewaltige Steinaufschüttung, die ursprünglich noch größer war, noch gigantischer war. Und da oben baute er seinen Palast. Vor wenigen Jahren hat ja Elad Mazar diesen Palast nun endlich gefunden, ausgegraben. Und es ist genau der Ort, wo Gott dann gemäß 2. Samuel 7 mit David einen Bund geschlossen hatte. Dort wird zwar der Ausdruck Bund nicht erwähnt, aber in Psalm 89 sehr wohl, dass Gott mit David einen Bund geschlossen hatte und versprochen hat, seine königliche Linie weiterzuführen, und zwar so, dass sie am Ende der Welt noch bestehen sollte. Dass ein Herrscher aus seiner Abkunft als König über die Welt regieren würde. In 2. Chroniker 6, Vers 6 lesen wir, aber ich habe Jerusalem erwählt, dass mein Name daselbst wäre. Und ich habe David erwählt, dass er über mein Volk Israel wäre. Also die Erwählung Jerusalems als Gottes Königsstadt und gleichzeitig auch Tempelstadt, wo Davids Sohn Salomo den ersten Tempel aus Stein bauen sollte, das gehört alles zusammen zu diesem Davids Bund. Gottes Ziel war es, Israel immer höher hinaufzuführen. Israel sollte die herrschende Nation über die ganze Welt werden. Und zwar mit einem König aus dem Haus Davids. Hier sieht man ein paar von diesen ungewöhnlich großen Bausteinen, die man eben bei den Ausgrabungen des Davidspalastes gefunden hat, in der sogenannten Ir David, in der Davidstadt. Ausdrücklich wird dieser Bund mit David erwähnt im Psalm 89, Vers 3. Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten gemacht, habe David, meinem Knecht, geschworen, bis in Ewigkeit will ich feststellen deinen Samen und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron. Hier sehen wir einen Blick in das Kidron-Tal hinunter und auf der rechten Seite sieht man das Gebiet der ursprünglichen Davidstadt, wo David seinen Palast hatte, wo Gott mit ihm diesen Bund geschlossen hatte. Das war ein wunderbarer Anfang mit Gottes Segen. Aber dann sehen wir in diesem fünften Heilszeitalter, wie es zur Untreue kommt, zum Niedergang. Bereits Davids Sohn als Nachfolger auf dem Thron fällt in Götzendienst. Salomo wendet sich von dem einen wahren Gott ab. Und als Konsequenz davon spaltet sich die Nation Israel nach Salomos Tod in zwei Nationen. Das Nordreich der 10 Stämme, genannt Israel. Das Südreich der 2 Stämme, Juda und Benjamin, genannt Juda. Israel fällt also von Gott ab als Nation, verfällt dem Götzendienst. Und zwar so, dass wir sagen können, im Nordreich gab es nur gottlose Könige. Und im Südreich, da wo die Nachkommen Davids regierten, waren die meisten der Nachkommen Davids gottlose Könige. Es gab aber Ausnahmen, und plötzlich bei diesen Ausnahmen liest man als Refrain, der immer wieder kommt, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Aber der übliche Refrain bei den meisten war eben anders, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Hier sieht man die Ausgrabungen in der Davidstadt, wo die Königsgräber gefunden wurden. Die Römer hatten allerdings dieses Gebiet als Steinbruch verwendet und darum haben sie sehr viel Zerstörungswerk ausgeübt. Aber man sieht hier immer noch Grabkammern und das sind eben diese berühmten Königsgräber in der Davidstadt, die in der Bibel immer und immer wieder erwähnt werden. Hier haben wir eine Liste von all den 19 Königen im Nordreich, von Jerobeam dem Ersten bis Hosea. Sie alle waren gottlos. Jerobeam der Erste hat, um zu verhindern, dass seine Untertanen dreimal im Jahr zu den Festen nach Jerusalem gehen würden und dann vielleicht sich wieder mit dem Haus Davids verbinden würden, hat er eine Alternative geschaffen. Einen Götzendienerort in Dan und in Bethel. Da hat er je ein goldenes Kalb aufgestellt. Und so verführte er die ganzen weiteren Generationen in diesen ägyptisch inspirierten Götzendienst. Immer wieder heißt es von den Nachkommen oder von den folgenden Königen nach Jerobeam dem Ersten, dass er nicht wich von den Sünden Jerobeams, der eben Israel Sündigen gemacht hatte durch diese goldenen Kälber. Das Höhenheiligtum von Jerobeam dem Ersten in Dan hat man original ausgegraben. Also diese Plattform, die schön viereckig ist, sollte eine Nachbildung sein der viereckigen Plattform des einstigen Salomo-Tempels. Das war ein 5 mal 500 Ellen Quadrat. Ja, hier sehen wir die Liste der 20 Regenten im Südreich nach Salomo, von Rehabiam bis Zedekia. Diejenigen, die ich da grün bezeichnet habe, Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Ussia, Jotam, Hiskia und schließlich Josia. Das waren diese wunderbaren Ausnahmen, Männer, die umkehrten und die dadurch eine Art Reformation im Südreich ausgelöst hatten. Aber wir sehen, nach Josia war dann fertig, nur noch gottlose Könige und dann kam das Gericht. Für die 10 Stämme kam das Gericht bereits im Jahr 722, als das damalige Weltreich Assyrien das Nordreich zusammenschlug, die Hauptstadt Samaria vernichtete und die 10 Stämme wegführte in die Gefangenschaft nach Assyrien. Das Kerngebiet Assyrien war der heutige Nordirak. Es ging noch länger, aber in den Jahren 606 und folgende kam auch das Ende des Südreiches. Jerusalem wurde durch die Babylonier unter Nebukadnezar zusammengeschlagen. Der salomonische Tempel wurde verbrannt und verwüstet, die Juden deportiert nach Babylonien. Das Kerngebiet Babyloniens war der heutige Südirak. Der Höhepunkt war das Jahr 586 vor Christus. Das markiert die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und damit das Ende der davidischen Dynastie. Also das Ende der Königsherrschaft von Davids Nachkommen. Und da stellte sich die Frage, ja, wo bleiben denn die Verheißungen des Davidbundes? Gott hat gesagt, dass er diese Linie weiterführen wird, sodass am Ende der Welt ein Herrscher aus dem Haus Davids regieren wird auf dem Thron über die ganze Erde. Das waren beunruhigende Fragen. Das haben wir ja vor kurzem sehr deutlich gesehen, als wir bei der Betrachtung der messianischen Psalmen Psalm 89 angeschaut haben. Dort kam diese Frage auf: Warum hat Gott so gehandelt? Wo sind die Verheißungen an David, die den Davidsbund ausmachen, geblieben? Wir haben also auch hier gesehen, es gab einen guten Anfang, eine traurige Entwicklung und schließlich ein Ende, das Gericht fordert. Das war das 5. Heilszeitalter. Nun kommen wir zu dem 6. Heilszeitalter, das wird uns am allermeisten Arbeit geben. Also da gibt es sehr viel zu erzählen. Und dennoch werde ich ja nur den roten Faden durchziehen. Dieses Zeitalter nennt die Bibel selbst die Zeiten der Nationen. Wir werden gleich sehen, warum. Ich beginne mit Daniel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Dieses dritte Jahr Joachims ist umgerechnet 606 vor Christus. Da wurde das Südreich Juda ein Satellitenstaat, oder man könnte sagen ein Vasallenstaat von Babylon. Aber wichtig ist, der Bibeltext macht klar, nicht Nebukadnezar war so mächtig, dass er Jerusalem in seinen Griff bekam, sondern die Bibel sagt, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Um 597 ließ Nebukadnezar mit Zedekia, dem allerletzten König in Jerusalem, einen Bund schließen. Und diesen Bund nennt Gott in Hesekiel 17 mein Bund. Wir werden das gleich noch sehen, was das alles wirklich beinhaltet. Und zwar lesen wir von diesem Bund in 2. Chroniker 36, 13 so: Und auch empörte er sich, Zedekia, gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Also Zedekia musste einen Eid ablegen, als er diesen Bund mit Nebukadnezar einging. Aber am Schluss, nach 11 Jahren, hat er diesen Bund gebrochen und sich dagegen aufgelehnt. Dieser Bund, der übrigens auch in der Parallelstelle erwähnt wird, 2. Könige 24, 14 bis 16, allerdings nicht mit dem Namen Bund, sondern einfach als Schwur. Hesekiel 17 spricht ausdrücklich vom Bund. Der beinhaltete Folgendes: Das Königreich Juda musste sich bei Gott verpflichten, die Oberherrschaft Babylons anzuerkennen. Das ist also ein heidnisches Weltreich über das jüdische Reich regieren sollte. Das war eben der Beginn der Zeiten der Nationen. So nennt der Herr Jesus diese Epoche in Lukas 21, 24. Und damit wollte er sagen, das ist die Zeit, in der nun nicht Israel zur Herrschaft aufsteigen sollte, sondern die Zeit, in der heidnische Nationen regieren. Warum? Weil das Haus Davids vollkommen versagt hatte. So hat Gott also die Herrschaft von Israel gewissermaßen weggenommen und sie den Heidenvölkern gegeben. Nun lesen wir in Hesekiel 17, weil diese Stelle nicht sehr bekannt ist, ein paar Verse in Bezug auf den Bund mit Zedekia. Vers 11. Siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen und hat sie zu sich nach Babel geführt. Und er hat von dem königlichen Samen, das ist Zedekia, genommen und einen Bund mit ihm gemacht. Und er hat ihn einen Eid eingehen lassen. Die Mächtigen des Landes aber hat er mitgenommen, damit das Königreich niedrig wäre. Also es kam eigentlich ein gewisser Segen noch auf das jüdische Königreich. Es konnte nämlich weiter bestehen. Es hätte nicht vernichtet werden müssen, falls Zedekia sich wirklich unterworfen hätte und die Oberherrschaft Babylons akzeptiert hätte, damit das Königreich niedrig wäre, auf das es sich nicht erhöbe, und damit er seinen Bund hielte, auf das es bestände. Aber er empörte sich wider ihn, indem er seine Boten nach Ägypten sandte, damit es ihm Rosse und viel Volks gäbe. Es war so, Die große Konkurrenz in der Weltpolitik zu Babylon war Ägypten. Und wir sehen, das jüdische Königreich lag gewissermaßen zwischen Ägypten und Babylon. Und so hoffte Zedekia, die Ägypter würden ihm ihre Armee zu Hilfe schicken, sodass er sich gegen Babylon wehren könnte. Aber das war ein totaler Reinfall. Die Ägypter kamen nicht, halfen nicht. Sie waren eben wie ein Rohrstab, wenn man sich auf den Rohrstab stützt, bricht er und man verletzt sich noch dabei. Wird ihr gedeihen? Wird er, der solches getan hat, entrinnen, da er den Bund gebrochen hat, sollte er entrinnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, wenn er nicht an dem Ort des Königs, der ihn zum König gemacht hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat, bei ihm in Babel sterben wird. Da sehen wir, mit diesem Bruch des Bundes haben wir bereits diese Entwicklung, der Mensch ist untreu gegenüber Gottes Abmachungen. Vers 17, und nicht wird der Pharao mit einem großen Heer und mit einer zahlreichen Schar für ihn etwas ausrichten im Krieg, wenn man einen Wall aufschüttet und Belagerungstürme baut, um viele Seelen auszurotten. Da er den Eid verachtet und den Bund gebrochen hat, und siehe, er hatte seine Hand darauf gegeben, und tat dennoch alles dieses, so wird er nicht entrinnen. Darum spricht der Herr, der Ewige also, so wahr ich lebe, wenn ich nicht meinen Eid, den er verachtet, und meinen Bund, den er gebrochen hat, ihm auf seinen Kopf bringe. Hier wird uns klar gemacht, dieser Eid, den Zedekia bei dem Gott der Bibel ablegen musste vor Nebukadnezar, nennt Gott meinen Eid. Und diesen Bund, den er mit Nebukadnezar schließen musste, nennt Gott meinen Bund. Denn das war Gottes Plan. Und ich will mein Netz über ihn ausbreiten und ihn in meinem Garn wird er gefangen werden. Und ich will ihn nach Babel bringen und dort mit ihm rechten, wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen mich begangen hat. Und alle seine Flüchtlinge unter allen seinen Scharen, sie werden durch Schwert fallen und die Übergebliebenen in alle Winde zerstreut werden. Und ihr werdet wissen, dass ich, der Ewige, geredet habe. In dieser Zeit der Wegführung der Juden nach Babylon kam ja auch ein junger Mann, wohl ein Teenager, namens Daniel nach Babylon. Und dieser Daniel wirkte dort als Prophet. Niemand konnte den Traum, den Nebukadnezar am Anfang seiner Herrschaftszeit hatte, deuten. Nur der Prophet Daniel. Und als Daniel diesen Traum erklärte, als einen Traum, den Gott Nebukadnezar gegeben hatte, erklärte er ihm in Daniel 2, Vers 37, du, O König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat, und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Hier erklärt der Prophet Gottes, dass der Gott der Bibel, der Gott des Himmels, Nebukadnezar die Weltherrschaft übergeben hatte. Das war der Beginn der Zeiten der Nationen. Daniel hatte später einen ganz wichtigen Traum. Daniel 7, aus der Zeit um 549 vor Christus. Er sah das Weltmeer, das unruhige Weltmeer. Aus dem Meer kamen vier schreckliche Bestien, eines nach dem anderen. Ihm wurde erklärt im Traum, dass diese Tiere Königreiche bedeuten. Das erste Tier war ein Löwe mit Adlersflügeln. Er repräsentierte das Weltreich zu Daniels Zeit, Babylon. Dieses majestätische Weltreich, ein Löwe und erst noch mit Adlersflügeln. Danach kam ein gefräßiger, plumper Bär, der stellte das nächste Reich dar, das zwar viel größer wurde, wie das zu erwarten ist bei einem gefräßigen Bär, aber es war nicht mehr so majestätisch wie Babylon. Und darum wird es dargestellt durch einen plumpen Bär. Als drittes Tier kommt ein schneller Leopard mit Flügeln und mit vier Köpfen aus dem Meer. Das stellte Alexander den Großen und sein Reich dar. In einer sagenhaften Zeit von ein paar wenigen Jahren eroberte Alex mit 20 Jahren von Griechenland herkommend Ägypten, in Afrika, ganz Kleinasien, den ganzen Mittleren Osten und schließlich bis nach Indien, über den Indus hinaus. Die ganze damals bekannte Welt. Auf drei Kontinenten, Europa, Afrika und Asien. Und eben, weil es so schnell war, wird es dargestellt durch das schnellste Tier hier in der Vision, durch den Leopard. Aber es ist doch etwas Komisches, dieser Leopard mit Flügeln ist zwar sehr schnell, extrem schnell, aber er hat vier Köpfe. Und das ist ja nicht unbedingt so ideal. Also ich bin froh, dass ich nur einen Kopf habe. Natürlich hätte man vier Festplatten, aber die Nachteile sind größer. Und so war es auch. Alexander, auf dem Höhepunkt seiner Macht mit 33 Jahren, stirbt in Babylon, wahrscheinlich an Malaria, nachdem er den Turm von Babel wieder aufbauen wollte. Und danach entstehen schreckliche Bürgerkriege, die sogenannten Diadochenkriege. Und schließlich zerreißen vier seiner Generäle das Riesenreich in hauptsächlich vier Stücke. Das stellt eben diese vier Köpfe dar. Aber viertens, Daniel sieht aus dem Meer eine furchtbare, grausame Bestie mit 10 Hörnern hervorkommen. Nun, das sollte das nächste Reich sein in der Geschichte, das Römische Reich. Danach schaute Daniel im Traum nach oben und er sah den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommend. Das ist der Messias und er richtet dann sein Reich, das Reich Gottes, auf. So bekam Daniel eine Übersicht über die ganze Zeit der Nationen. Wir können das also so darstellen: Die Zeit der Nationen ist eine Epoche, in der die heidnischen Weltreiche Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom regieren, während Israel, während die Juden eben ihnen unterworfen sind. Aber danach sollte als fünftes das Reich Gottes kommen. Das Reich des Sohnes des Menschen, das Reich des Messias. Nun müssen wir aber Folgendes sehen. In der Offenbarung, wir machen jetzt einen Sprung vom Alten Testament, vom Buch Daniel, zum letzten Buch der Bibel. In der Offenbarung, da sah der Seher von Patmos, Johannes, noch einmal das vierte Tier von Daniel mit den 10 Hörnern. Und ihm wurde erklärt, dass dieses Reich drei Phasen haben sollte. Offenbarung 17, 8. Das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Drei Phasen. Hier werden die Phasen des Römischen Reiches entsprechend den Zeiten, den absoluten Zeiten der Grammatik aufgeführt. Nicht wahr? Wir haben in der Volksschule gelernt, es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. War, ist nicht, wird heraufsteigen. Nun könnte jemand sagen, ja, aber halt, zur Zeit von Johannes, da existierte ja das Römische Reich. Und hier steht, das Tier, das du gesehen hast, war, ist nicht, wird heraufsteigen. Natürlich ist das so. Aber diese Ausdrucksweise hier hat einen sehr tiefsinnigen Grund. Es ist nämlich so, dass Gott in der Offenbarung genannt wird, Offenbarung 1, Vers 4, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist übrigens die Umschreibung des unaussprechlichen Namens Gottes, Yahweh, J-H-W-H geschrieben im Alten Testament. Das ist der Eigenname Gottes, kommt gegen 7000 Mal vor und das bedeutet der Seiende. Der sich nie ändert, also der ewig Seiende, der Unwandelbare. Das heißt, der war, der ist und der sein wird, der sich nie ändert. Und nun wird dieses vierte Reich, das römische Reich, das sich selbst vergottet, wie wir noch sehen werden, wird eben ironisch so dargestellt. Das Tier war, ist nicht, wird heraufsteigen, ins Verderben gehen. Was ist das für ein Gott, der war, nicht ist? Der zwar kommt, ja, wird heraufsteigen, aber also gleich ins Verderben gehen. Das ist, diesen Kontrast muss man sehen. Darum also diese drei Phasen. Nun, das römische Reich bestand ja damals, als der Herr Jesus kam, als der leidende Messias. Und die Offenbarung macht deutlich, dass in der Zeit, in der das römische Reich wieder heraufsteigt, um dann sehr bald ins Verderben zu gehen, das wird die Zeit sein, wenn der Messias kommt, als der herrschende Messias, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Das macht die Offenbarung deutlich. Nun ist Folgendes bemerkenswert. Also es gab das Römische Reich. Und dann um 476, da kamen ja die Barbaren aus dem Norden, aus dem Osten, drangen ins Römische Reich ein, das heißt ins Weströmische Reich, und splitterten es so von innen her auf. Sie errichteten unabhängige Königreiche und so ging das Römische Reich im Westen unter. Aber das Oströmische Reich, das konnte sich noch lange, sehr lange halten, nämlich bis 1453. Damals unter dem Ansturm der Türken ging es dann unter. Aber noch lange bevor das Oströmische Reich dann unterging, kam um 800 Karl der Große. Und er wurde vom Papst in Rom gekrönt. Und er verstand sein Riesenreich als heiliges römisches Reich. Als römisches Reich. Und natürlich, es entwickelte sich im 10. Jahrhundert unter den Ottonen entstand das, was man heute in der Geschichte allgemein nennt, das Heilig-Römische Reich deutscher Nation. Wobei zu sagen ist, der Ausdruck, der Zusatz deutsche Nation ist erst seit dem 16. Jahrhundert zu belegen. Also über die Linie Karl der Große, wieder der die Fortführung des Römischen Reiches klar als einen Auftrag sah und dann eben das Heilig-Römische Reich, später dem Zusatz deutsche Nation, ging das Römische Reich weiter, auch wenn das Oströmische Reich eben 1453 fiel unter dem Ansturm der Muslime. Und das ging so weiter bis 1806. Das war dieser ganz entscheidende Moment, als Kaiser Franz selber die Krone nahm und absetzte. Das bedeutet das Ende des Heilig-Römischen Reiches deutscher Nation. Aber zwei Jahre vorher hat ein anderer sich die Krone selber aufgesetzt. Das war Napoleon. Und er sah quasi seinen Auftrag, die Linie des Römischen Reiches weiterzuführen. Und er eroberte von Frankreich ausgehend große Gebiete bis nach Russland. Aber 1813 in der sogenannten Völkerschlacht von Leipzig war auch das Schicksal seines Reiches besiegelt. Und ein Jahr später, 1814, wurde er dann vom Parlament endgültig abgesetzt. Ab 1814 gab es nichts mehr, was irgendwie den Namen Römisches Reich verdient hätte. Fertig. Was übrig bleibt, war in Europa aus vielen Nationalstaaten. Der Nationalismus war ja eine große Sache im 19. Jahrhundert. Stolz, ich bin Schweizer, ich bin, ja, irgendetwas anderes. Wieso lacht ihr? Und diese innere Zerrissenheit Europas entwickelte sich immer mehr und entfesselte sich in einem grausamen Krieg 1914 bis 1918 mit 20 Millionen Toten. Erster Weltkrieg. Und ein Jahr später ging das wieder los und noch viel schlimmer mit wohl 70 Millionen Toten. Der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945 und am Ende davon war Europa am Boden zerschlagen. Und dann kam Winston Churchill nach Zürich. Er hat an der Uni in Zürich eine berühmte Rede gehalten. Man kann sie übrigens vollständig auf dem Internet runterladen. Und da sagte er: Let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Und er erklärt in dieser Rede: Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist nicht schwer. Es braucht nicht mehr als das. Und da hat er erklärt, wie es geht. Und das Eigentümliche ist, die Entwicklung kam ins Rollen. 1957 römische Verträge. Mehrere europäische Nationen rückten zusammen. Und in der Weiterentwicklung entstand daraus die EG, die Europäische Gemeinschaft. Und schließlich die EU mit heute 27 Mitgliednationen. Was ist das? Nun, das fragen wir ein bisschen spät, wenn wir das erst heute fragen. Das haben die sogenannten Europavisionäre, die ein neues Europa bauen wollten, schon längst erklärt. Emil Luss schrieb in den 1950er Jahren: Europa, die europäische Einheit, brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Deshalb ganz klar die Vision: Das Römische Reich, das muss wieder entstehen in Europa. Sonst haben wir nur Weltkriege. Das Risiko eines weiteren Weltkrieges wäre gegeben. Und ein anderes Beispiel: Einer unserer ehemaligen Staatssekretäre in der Schweiz, Dr. Franz Blankart, ein promovierter Philosoph, hat als Europa-Befürworter, das gibt es ja auch noch in der Schweiz, hat Folgendes gesagt im Blick auf das neue Europa: Ein heilig römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Und nun schauen wir, wie beeindruckend, hier wird gesagt, bei die dritte Phase, und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Abgrund ist griechisch Abyssos. In Römer 10 wird Abyssos verwendet für das Totenreich. Das römische Reich wird wieder heraufsteigen aus dem Totenreich und effektiv aus der Asche des Zweiten Weltkrieges, des schlimmsten Weltkrieges der ganzen Menschheitsgeschichte, steigt das neue Europa, die EU, schließlich herauf. Aber der Bibeltext geht weiter: Und ins Verderben gehen. Nun kommen wir zur Prophetie über die 70 Jahrwochen Daniels. Das ist nun ein weiterer Raster für das Verständnis der Prophetie bis hin zur Wiederkunft Christi als herrschender Messias. Jetzt haben wir die vier Weltreiche gesehen. Jetzt müssen wir die Zeit, die prophetische Zeitrechnung, die prophetische Uhr der Jahrwochen verstehen. In Daniel 9, Vers 23 wird Daniel gesagt: So merke auf das Wort und verstehe die Vision. Auch wir wollen jetzt darauf achten, auf dieses Wort. Und wir wollen diese prophetische Schau begreifen. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Also, Daniel wird gesagt: Schau, es gibt einen Zeitraster von 70 Jahrwochen. Und wenn diese Periode vorbei ist, dann kommt der volle Segen für dein Volk, dein jüdisches Volk und Jerusalem, deine heilige Stadt. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Das sind 6 Punkte. Übrigens muss ich erklären, eine Jahrwoche, hebräisch Shavua, bezeichnet hier eine Periode nicht von 7 Tagen, sondern von 7 Jahren. Also 70 Jahrwochen sind demnach 70 mal 7 Jahre, will sagen 490 Jahre. Nun, hier wird weiter gesagt in Vers 25, so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Also, Daniel bekommt die göttliche Aussage von der Tatsache, von dem Moment an, wo ein Wort ausgehen wird, dass Jerusalem, die heilige Stadt, die zu seiner Zeit in Schutt und Asche lag, wegen Nebukadnezar, wieder aufzubauen, von diesem Zeitpunkt an könne man rechnen, bis der Messias kommt, und zwar als Fürst. Und zwar wird darin eine Periode liegen von 7 und 62, will sagen insgesamt 69 Jahrwochen. Ich habe das jetzt hier so grafisch dargestellt. Also es muss zuerst einen Erlass geben, dass Jerusalem, die Stadt des Messias, wieder aufgebaut werden soll. Und schließlich wird der Messias kommen als Fürst und dazwischen liegt eine Epoche von 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Das alles gehört eben in die Periode, die genannt wird, die Zeiten der Nationen. Nun können wir aber das Ganze noch ein bisschen genauer berechnen, weil wir aus der Bibel wissen, dass die prophetischen Jahre Jahre sind von 360 Tagen. Nicht 365, sondern auch nicht wie das Sonnenjahr, so ungefähr, ja, 365, Komma. Auch nicht 354 wie das Mondjahr, sondern die Mitte. Also 360, das ist das lunisolare Jahr, das Mond-Sonnen-Jahr. Das kommt daher, der hebräische Kalender in der Bibel ist eine Mischung zwischen Mond- und Sonnenjahr. Mondjahr aus dem Grund, der Monat in der Bibel beginnt immer mit dem ersten Erscheinen der Sichel des Neumondes. Und darum ist ja das Neumondfest in der Bibel eines der Feste, jährlichen Feste, das eben 12-mal mit Beginn des Monats gefeiert wurde, gemäß dem Gesetz Mose. Aber der weitere Festkalender ist orientiert an den Ereignissen der Landwirtschaft. Das Passafest, die Passawoche fällt immer in die Zeit, wo die Erstlinge der Gerstenernte geschnitten werden. Und dann das Pfingstfest, Shavuot, das Wochenfest, fällt immer genau auf die Zeit der Weizenernte. An Shavuot mussten die Erstlinge des Weizens geschnitten werden, 2 Brote mussten davon gemacht werden, im Tempel Gott dargebracht werden. Und dann durfte man im ganzen Land die Weizenernte einbringen. Und das Laubhüttenfest im Herbst war immer nach 5. Mose 16 das Fest nach dem Einbringen der Wein-, der Traubenernte und der Olivenernte. Nun, hätte man eben einen strengen Mondkalender wie die Muslime, dann kriegt man nur Probleme. Also nicht nur wegen dem Mondkalender bekommt man Probleme. Aber es ist so, dass das muslimische Jahr ist ja so, dass der Fastenmonat Ramadan, der wandert durchs ganze Sonnenjahr. Dann kann der mal im Winter sein, da müssen Sie nicht so lange fasten, aber im Sommer, da wird es wirklich extrem. Wenn man dann so lange fasten muss, wie das vorgeschrieben ist, dann ist es fast nicht mehr auszuhalten. Eben das hängt damit zusammen, das islamische Jahr ist ein reines Mondjahr. Aber in der Bibel wurde das so gelöst, dass der Mondkalender immer wieder durch einen Schaltmonat, der 12. Monat heißt Adar, und der Schaltmonat Ve-Adar und Adar, korrigiert wurde. Und so blieben die Feste eben gemäß der Landwirtschaft bestehen, aber man hatte doch das Mondjahr mit dem Beginn der Monate. Und nun versteht man auch besser, warum eben in der Bibel die prophetischen Jahre die Mitte sind von Mond- und Sonnenjahr. Und das wird deutlich aus Offenbarung 11, wo 3,5 prophetische Jahre gleichgesetzt werden mit 42 Monaten und die wiederum mit 1260 Tagen. Und da wird klar, also jeder Monat 30 Tage und jedes Jahr 360 Tage. Und jetzt können wir das Ganze eben so umrechnen, diese 69 Jahrwochen kann man in Tage umrechnen, 69 mal 7 mal 360 Tage ergibt 173.880 Tage. So, und nach dieser mühsamen Rechenarbeit machen wir jetzt Pause. Wir sind stehen geblieben bei dieser Übersicht über die 69 Jahrwochen Daniels. Die sollten also reichen vom Erlass oder von einem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems bis auf den Messias, wenn er als Fürst erscheinen würde. Umgerechnet geben das 173.880 Tage. Nun lesen wir im Bibeltext weiter, Daniel 9, 25. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden. Und zwar in Drangsal der Zeiten. Dieser Satz erklärt, dass ab diesem Erlass des Wiederaufbaus Jerusalems, da sollte die Stadt dann auch wirklich wiederhergestellt werden. Also nicht nur ein Erlass und es geschieht nichts, sondern ein Erlass und es geschieht etwas. Aber diese Zeit würde eine schwierige Zeit sein. Nun, genau so kam es. In Nehemia 2 wird beschrieben, wie König Artaxerxes von Persien den Juden die Erlaubnis gab, Jerusalem wieder aufzubauen. Das wurde dann auch Wirklichkeit unter Nehemia. Zuerst wurde die Stadtmauer gebaut, sehr schnell, in etwas mehr als 50 Tagen. Alles nachzulesen in Nehemia 2, 3 und so weiter. Aber das war eine Zeit, in der die Juden ständig militärisch bedroht waren durch ihre Feinde. Genau wie es hier steht, in Drangsal der Zeiten. Nun wird übrigens auch deutlich, warum diese 69 Jahre aufgeteilt sind in 7 und 62 Jahrwochen. Diese 7 ersten Jahrwochen beziehen sich auf die Zeit der Wiederherstellung Jerusalems. Eben diese schwierige Zeit, in der Israel ständig bedroht sein würde. Warum ist das nun sehr wichtig? Es gab nämlich noch einen zweiten Erlass, schon früher, zum Wiederaufbau Jerusalems, und zwar unter König Kores oder Kyrus. 538 vor Christus. Und es ist aber so, 49 Jahre später, also 7 Jahrwoche nach diesem Erlass von Kyrus, war Jerusalem immer noch nicht gebaut. Und da konnte man wissen, also in Daniel ist nicht dieser Erlass gemeint, denn ab dem Erlass in diesen ersten 7 Jahrwochen, übrigens die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, da sollte Jerusalem wieder eine vollendete Stadt sein. Aber das geschah damals nicht. Nun konnte man sich fragen, ja, aber später, um 445 vor Christus, da gab es dann wieder einen Erlass, also fast 100 Jahre später. durch Artaxerxes und in den folgenden Jahren wurde Jerusalem tatsächlich wieder aufgebaut. Und so konnte man bereits alttestamentlich wissen, aha, nicht dieser Erlass, sondern jener muss genommen werden. Sonst hätte man warten müssen, bis der Messias kommt und dann zurückrechnen müssen und dann hätte man gemerkt, aha, also doch nicht der von Kores, sondern es passt mit dem von Artaxerxes. Aber man sollte nicht so lange warten müssen. Man hat also bereits nach 49 Jahren sehen können, also der Erlass von Kyros, das kann es nicht sein. Und als der nächste Erlass kam, und dort hat es dann auch funktioniert. Also man muss rechnen ab dem Erlass in Nehemia 2. Und dann, nach der Vollendung Jerusalems, geht die Zeitrechnung weiter mit den 62 Jahrwochen und so ergeben sich eben diese 69 Jahrwochen. Nun, wie gesagt, das 20. Jahr von Artaxerxes in Nehemia 2 ergibt umgerechnet 445 vor Christus. Nun, wenn Jesus von Nazareth wirklich der Messias ist, wann erschien er als Fürst? Also auf jeden Fall nicht am Tag seiner Geburt, als er in eine Krippe in Bethlehem gelegt wurde. Aber auch in seinem weiteren Leben erschien er nie als Fürst, außer an einem Tag, am Palmsonntag, als er auf dem Esel reitend nach Jerusalem hineinging, von der Volksmenge begrüßt wurde als Messiaskönig. Und man legte Kleider auf den Boden, damit er da darüber reitet, und man hat ihn empfangen mit Palmenwedeln und geschrien nach Psalm 118, der Gruß für den Messias, Baruch haba b'shem Adonai. Das heißt, wörtlich übersetzt, gesegnet oder gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn. Aber Baruch haba ist die hebräische Redewendung für willkommen. Also Baruch haba b'shem Adonai heißt willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Das war der Begrüßungsruf für den Messias. Und an diesem einen Tag zog der Herr Jesus ein als der Fürst Israels und weinte an diesem Tag. Und er sagte, Jerusalem, hättest du doch an diesem deinem Tag deine Chance erkannt. Dieser dein Tag. Jawohl, das war der Tag Jerusalems. Und zwar war das genau der 173.880. Tag nach dem Erlass von Artaxerxes in Nehemia 2. Der Erlass war 445 vor Christus und die Bibel sagt im Monat Nissan. Das entspricht bei uns März, April. Aber das schiebt sich immer ein bisschen von Jahr zu Jahr. So März, April. Der Einzug Jesu fand statt auch im Monat Nissan, also im Passamonat. War ja wenige Tage vor Passa, aber im Jahr 32 nach Christus. Also März, April 32 nach Christus. Wie komme ich auf 32? Man liest doch oft in Büchern 30 oder 33. Ganz einfach. In Lukas 3 steht, dass der Herr Jesus einen öffentlichen Dienst begann im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Nun, da kann man irgendwo nachschauen in einem Lexikon und man sieht, Tiberius begann im Jahr 14 nach Christus zu herrschen. Das ist das Todesjahr von Kaiser Augustus. Also 14 plus 15 gibt 29. Und der Herr Jesus wirkte 3 Jahre öffentlich. Und zwar werden diese 3 Jahre ausdrücklich erwähnt in dem Gleichnis vom Feigenbaum in Lukas 13, 6 bis 9. Da spricht der Herr Jesus in Anspielung auf seinen Dienst von den 3 Jahren, während der er an dem Feigenbaum Israels Frucht gesucht hatte und keine Frucht fand. Denn die Masse hatte kein offenes Herz für ihn. Also 29 plus 3 gibt 32. Und so kriegt man das Jahr 32 nach Christus. Und nun ist Folgendes noch beachtlich. Sir Robert Anderson, das war der Chef von Scotland Yard im 19. Jahrhundert, der hat in Zusammenarbeit mit Astronomen vom Königlichen Observatorium Greenwich, hat er das umgerechnet und Palmsonntag war also am 6. April 32 nach Christus. Und wenn man nun astronomisch 173.880 Tage zurückrechnet, ergibt das hier als Erlass den 14. März 445 vor Christus. Und interessanterweise, der Tag wird ja in Nehemia 2 nicht angegeben, nur der Monat. Wäre das genau 1. Nissan. Und das ist das Neujahr. Der 1. Nissan ist der Neujahrstag der Kalenderzählung Israels ab dem Auszug aus Ägypten. Da wurde der Erlass gegeben zum Wiederaufbau Jerusalems und 173.880 Tage später an Palmsonntag reitet Jesus Christus als Fürst nach Jerusalem ein. Das ist natürlich eine gewaltige Prophetie über den Messias und da versteht man auch ein bisschen besser, warum es heißt in Apostelgeschichte 9 von Paulus, er bewies, dass dieser der Christus, das heißt der Messias ist. Als er in der Synagoge in Damaskus predigte und anhand des Alten Testamentes eben erklärte, Jesus von Nazareth ist der Messias des Alten Testaments. Und auch in Apostelgeschichte 18 am Schluss lesen wir von Apollos, der durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Es gibt ja Leute, die mögen das Wort beweisen nicht, wenn es um das Thema Glauben geht. Aber es tut mir leid, die Bibel benutzt das Wort wiederholt. Und wenn wir nun diese Prophetie vor Augen haben, man kann also genau auf den Tag genau zeigen, dass Jesus Christus die Prophetie auf den leidenden Messias erfüllt hat durch sein Kommen als Fürst. Natürlich, wenn jemand sagen möchte, also in der Wissenschaft haben wir gelernt, immer mit Fehlerrechnung zu arbeiten. Ja? Man kann immer davon ausgehen, in der Geschichte, eine Jahreszahl, ob die nun genau 445 ist, das könnte ja auch sein, dass es vielleicht 446 vor Christus war oder 47. Es gibt ja nirgends so diese absolute Gewissheit, oder? Es gibt immer wieder Gründe, warum man vielleicht etwas daran ändern könnte. Und da könnte man sagen, ja gut, auch 32, vielleicht können sie auch 33 sein und so weiter. Gut, machen wir Fehlerrechnung. Schließen wir also ein, dass menschliche Präzision eben begrenzt ist. Aber dann wird auf jeden Fall wird klar, dass diese 173.880 Tage, die passen wunderbar von der Zeit von Artaxerxes bis auf die Zeit von Tiberius, Kaiser Tiberius und dem Einzug Jesu am Palmsonntag. Also das ist klar, oder? Es passt auf jeden Fall hinein, aber es ist einfach so, dass man mit den Möglichkeiten der Geschichtszahlen, die wir heute haben, kann man es nachrechnen und es geht exakt auf. Und das war also der Chef von Scotland Yard aus dem 19. Jahrhundert, der das so berechnet hat. War ein tiefgläubiger Mann, Sir Robert Anderson, hat auch zum Beispiel einen Kommentar über den Hebräerbrief geschrieben und über diese Prophetie hat er ein Buch geschrieben, The Coming Prince. Und das wird heute noch gedruckt. Ja, interessant ist vielleicht noch eine Bemerkung der Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal, der ja ein tiefgläubiger Mann war und sich gegen dieses hochmütige Denken der Aufklärungszeit in seiner Epoche gerichtet hatte, der hat ja Gedanken gesammelt und er wollte später einmal ein Buch schreiben, um den christlichen Glauben zu verteidigen gegenüber der gottlosen Philosophie der Aufklärungszeit. Aber er hat das nie als Buch veröffentlicht, aber die Fragmente hat man gesammelt und dieses Buch ist doch als Buch herausgekommen mit dem Titel Pensée, Gedanken. Und da bringt er alle möglichen Argumente, die er so fragmentarisch gesammelt hat, um den Glauben eben darzulegen, jemandem, der kritisch dagegen eingestellt ist. Und in diesen Pensées geht er auch auf die Jahrwochen Daniels ein. Natürlich nicht mit dieser Nachrechnung auf Tage genau, wie das dann Sir Robert Anderson nach ihm gemacht hat, aber eben so genügend, dass ihr auch damals den Menschen zeigen könnt, die Bibel, das ist nicht einfach irgendein ein Buch, wo man so mit einem blinden Glauben irgendeinen Sprung ins Dunkle tun muss. Wir wissen, warum wir glauben. Und wir können zeigen, dass Jesus nicht einfach irgendjemand war, sondern er ist der, der die Prophetie über den Messias erfüllt hat. Und auch andere messianische Prophezeiungen erwähnt er dort in diesem Buch. Diese Stelle wurde mir übrigens beim Abitur in Französisch, musste ich über diese Stelle referieren bei Blaise Pascal. Darum hat das für mich natürlich noch einen besonderen Nebenklang. Ja, jetzt gehen wir aber weiter in Daniel 9, Vers 26. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Nicht wahr? Wir haben jetzt gesehen, 7 Jahrwochen, und während dieser Zeit wird Jerusalem aufgebaut, dann die 62 Jahrwochen, und genau am Ende der 62 Jahrwochen, da sollte der Messias als Fürst kommen. Und jetzt geht die Prophetie weiter. Was geschieht denn nachher? Nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ermordet. Es wird nicht gesagt, wie viel später. Es ist einfach klar, in der Folge seines Auftretens als Fürst. Nun, wir können heute im Rückblick sagen, ja tatsächlich, 5 Tage nach seinem triumphalen Einzug nach Jerusalem, an dem Tag Jerusalems, wurde er gekreuzigt, nachdem die Masse vor Pilatus geschrien hat, er werde gekreuzigt, er werde gekreuzigt. Und so hat sich auch das erfüllt, der Jesus wurde auf dem Golgatha-Felsen vor den Stadtmauern Jerusalems, hier das Gennatur, das übrigens vor Jahren ausgegraben worden ist, das Tor, das direkt nach Golgatha führt, da hat der Herr Jesus auch diese Prophetie erfüllt. Er wurde ermordet. Übrigens, das Wort ausgerottet werden ist sehr interessant, auf Hebräisch Karat im Nif'al. Karat hat eigentlich die Grundbedeutung von Schneiden. Und zwar im Alten Testament, ganz besonders in Verbindung mit dem Schluss eines Bundes. Karat berit heißt wörtlich schneiden, einen Bund. Aber das ist der normale Ausdruck auf Hebräisch, um zu sagen, einen Bund schließen. Das hängt damit zusammen, ich habe ja schon erklärt, dass man im Altertum Bündnisse so schloss, ein König zum Beispiel mit einem Vasallen, man nahm Tiere, schlachtete sie, zerschnitt sie in 2 gleiche Hälften, diese Tierteile wurden auf den Boden ausgelegt, ein Teil gegenüber dem anderen, so entstand eine Straße, man könnte sagen eine Bundesstraße. Ja, also nicht eine Autobahn, aber eine Straße, die beim Bundesschluss so verwendet wurde. Die Abmachungen zwischen König und Vasall wurden verlesen, feierlich verlesen, und dann gingen beide Parteien zwischen den Tierstücken hindurch und erklärten, wenn wir uns nicht an den Bund halten, soll mit uns geschehen, was mit diesen Tieren geschehen ist. Also wir sollen getötet werden. Und der Bund mit Abraham wurde ja genau so geschlossen in 1. Mose 15. Abraham hatte diese Tierstücke ausgelegt, aber dann fiel er in einen tiefen Schlaf und das Feuer Gottes ging zwischen den Tierstücken hindurch. Und dann sagt die Bibel, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Karat berit. Gott sagte, ich übernehme alle Verantwortung auf mich, damit bedingungslos alle die Bundeszusagen an Abraham und damit für das Volk Israel in Erfüllung gehen sollen. Und so musste der Tod des Messias kommen. Und hier klingt das eben daran an, wenn es hier steht in der Nif'al-Form, der Messias wird ausgerottet werden. Yikaret Mashiach. Ja, das sollte ein Bundestod sein. Sein Blut, Bundesblut. Aber die Bibel sagt weiter, er wird nichts haben. Kein Königreich, kein Frieden. Und das ist doch schon so interessant, wenn man mit orthodoxen Juden spricht, wird man bald feststellen, dass für viele eines der wichtigsten Argumente dafür, dass Jesus nicht der Messias sei, folgendes ist. Sie sagen, wenn er der Messias gewesen wäre, dann hätten wir nicht 2000 Jahre noch Kriege gehabt auf dieser Erde und Chaos bis heute. Und ich habe das gemacht im Gespräch mit einem orthodoxen Juden. Ich habe dann Daniel 9 genommen und habe gesagt, und was steht hier? Quasi vorgelesen. Yikaret Mashiach ve'einlo. Der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Das musste so sein. Wenn es Frieden gegeben hätte vor 2000 Jahren, dann wäre Jesus gar nicht der Messias gewesen. Denn das sagen die Schriften selbst. Ist doch umwerfend. Man kann wirklich beweisen, dass Jesus der Messias ist. Und das mit über 300 erfüllten Prophetien insgesamt. Also, wir sehen die 69 Jahrwochen. Am Ende davon kam der Messias. Und nach den 62 Jahrwochen sollte der Messias ausgerottet werden. Genau so ist es gekommen. Aber wir haben ja im Bibeltext von Daniel 9 nicht nur von 69 Wochen gelesen, sondern von 70. Also jetzt bleibt noch etwas aus, oder? Jetzt haben wir gesehen, 69 Jahrwochen bis zum Jahr 32, aber jetzt bleibt doch noch eine Jahrwoche, 7 Jahre. Jetzt könnte man rechnen, 32 plus 7 gibt 39. Und dann soll das Reich Gottes kommen. Ist doch logisch, oder? Dann soll eben der Abfall zum Ende gebracht werden, die Sünden sollen gesühnt werden nach 70 Jahrwochen und ein Allerheiligstes soll gesalbt werden, alle diese 6 Punkte, die wir verlesen haben. Ja, vielleicht haben wir ein Problem. Stimmt das, dieses Schema? Es stimmt nicht. Absolut nicht. Ja, jetzt haben wir ein Problem mit der Bibel. Oder? Wir haben ein Problem mit uns. Wir fragen uns, haben wir das richtig verstanden? Da müssen wir halt den Text noch ein bisschen genauer anschauen. Nun, Daniel 9 spricht eben über diese 69 Jahrwochen, 7 und 62. Dann der Messias kommt als Fürst, er wird ausgerottet werden. Und was kommt dann? Da steht nichts von einer weiteren Jahrwoche. Es geht einfach so weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Es wird nicht gesagt, wie viel später, aber einfach in der Folge des Todes des Messias wird da ein Volk kommen und das wird die Stadt, das ist Jerusalem, zerstören. Und das Heiligtum, ja, was ist denn das? Das ist der zweite Tempel. Denn der erste Tempel, der salomonische Tempel, war ja zur Zeit von Daniel schon zerstört. Und dann sollte die Stadt ja wieder gebaut werden und damit auch der Tempel. Und jetzt wird hier wieder gesprochen, die Stadt wird zerstört und der Tempel wird zerstört. Das war für Daniel klar. Also, wenn der Messias kommt, wird er getötet und als Folge, als Strafe dafür, wird Jerusalem wieder zerstört werden und der zweite Tempel wird untergehen. Also, es war auch klar, am Ende der zweiten Tempelperiode sollte der Messias gekommen sein. Und nun, aus der Geschichte wissen wir, im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer Jerusalem und den zweiten Tempel in einem grausamen und blutigen Krieg, bei dem nach Augenzeugenaussage mehr als 1 Million Menschen ums Leben gekommen sein sollen, unter dem jüdischen Volk. Ein Blutbad sondergleichen und schließlich wurde der zweite Tempel zerstört. Obwohl der Feldherr, der römische Feldherr Titus, so sagt uns das Josephus Flavius als Augenzeuge aus der Zeit, er wollte den Tempel schonen und dieses Wunderwerk der Architektur für das Römische Reich erhalten. Aber in der Eskalation des Krieges schoss ein Soldat Feuer und schließlich wurde der Tempel eben ganz verwüstet. Also entgegen seinem Plan wurde im Krieg dann der Tempel doch auch zerstört mit der Stadt. Hat sich alles erfüllt. Nun können wir unser Schema so ergänzen: Der Messias sollte als Fürst kommen, dann ermordet werden und in der Folge würde das Volk des kommenden Fürsten die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das geschah im Jahr 70 nach Christus. Der Bibeltext spricht immer noch nicht über eine weitere Jahrwoche. Oder wir gehen schön Satz für Satz, Wort für Wort durch. Übrigens noch ein kleines Detail. Daniel 9,26 sagt: Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Es steht nicht, der kommende Fürst wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Wer dieser Fürst ist, dieser kommende Fürst, das wollen wir jetzt mal noch nicht beantworten. Aber es ist uns klar, welches Volk es war, das die Stadt und den zweiten Tempel zerstört hatte. Das war das römische Volk. Also der kommende Fürst, der übrigens den Titel von Sir Robert Andersons Buch ergeben hatte, The Coming Prince. Dieser Fürst, dieser kommende Fürst, dieser Coming Prince, wird aus dem römischen Reich kommen. Aber lassen wir das mal. Wir kommen später noch darauf zurück. Nun, der Herr Jesus sagte in seiner Ölbergrede am Dienstag vor Karfreitag, als klar war, dass er verworfen war von den Führern seines Volkes, da sagte er, welches Schicksal Jerusalem erleben sollte als Folge seiner Verwerfung. Lukas 21,24: Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also der Jesus spricht davon, dass das jüdische Volk wird weggeführt werden unter alle Völker. Jerusalem wird ständig unter der Herrschaft von fremden Nationen leiden. Und das sollte so dauern, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also er stellt das nicht dar, dass nach seinem Tod dann kurz danach noch 7 Jahre und schon ist das Friedensreich da. Er sagt, die Juden werden zerstreut unter alle Völker, Jerusalem wird ständig zertreten werden von fremden Völkern und das soll so weiter dauern, bis dann die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und übrigens, im nächsten Vers spricht er dann über sein Kommen als der Menschensohn auf den Wolken des Himmels. Dann sind die Zeiten der Nationen fertig, wenn er kommt als der Menschensohn. Das ist uns klar, aus Daniel 7. Ja, jetzt können wir das Schema ein bisschen ergänzen. Hier haben wir die Zerstörung Jerusalems und dieser Pfeil deutet an die Zerstreuung der Juden unter alle Völker, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Jetzt lese ich aber weiter in Daniel 9,26. Ich wiederhole: Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Der Bibeltext ist unwahrscheinlich dicht. Jedes Wort erfordert einen Kommentar. Ja, aber nehmen wir Stück um Stück. Die Stadt und das Heiligtum zerstören, das ist klar. Aber dann heißt es, und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Was ist gemeint mit das Ende davon? Das Ende wovon? Nun, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels ist doch nichts anderes als Gottes Gericht über sein Volk wegen der Ausrottung des Messias. Aber diese Katastrophe der Zerstörung Jerusalems sollte nicht alles ausmachen, sondern das sollte eigentlich der Anfang sein einer ganzen Verkettung von Gerichten über das jüdische Volk. Und das Ende dieses ganzen Gerichtes, das sollte die überströmende Flut sein. Aber auch das ist wieder so geheimnisvoll. Was ist das, die überströmende Flut? Nun, wir können das ganz genau beantworten, wenn wir in Daniel weiterlesen würden bis Kapitel 11. Dort wird dann die überströmende Flut beschrieben. Und ich nehme das einfach mal so vorweg und wir werden das dann das nächste Mal, wenn wir hier weiterfahren, werden wir das genauer beantworten. Ich möchte aber nur ganz kurz erklären, die überströmende Flut in Daniel 11 ist der König des Nordens in der Endzeit. Und das ist eine Bezeichnung für Syrien. Syrien wird in der Endzeit Israel vollkommen überrennen und das Land verwüsten. Unmittelbar vor dem Kommen des Herrn Jesus als herrschender Messias. Und dort in Daniel 11, 40 und folgende wird dieser König des Nordens, Syrien, beschrieben als eine Armee, die alles überfluten wird, überströmen wird. Also, das Gericht Gottes wegen der Verwerfung des Messias bringt mit sich die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 und weitere Gerichte, aber das allerletzte wird sein, wenn Syrien Israel vollkommen überrennen wird in der Endzeit. Und jetzt sagt der Text weiter, und bis ans Ende, also bis dann diese letzte Phase des Gerichtes kommt, da soll Folgendes sein: Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Also von Anfang dort im Jahr 70 bis in die Endzeit soll eine Kette von Krieg und Verwüstung über Jerusalem kommen. Jetzt können wir uns das Schema so darstellen. Wir haben da die 69 Jahrwochen. Dann die Ermordung des Messias, die Zerstörung des Jerusalems und des Tempels, hier die Zerstreuung der Juden. Aber der Bibeltext sagt, bis ans Ende Krieg und Verwüstungen. Da folgt eine Periode, die angedeutet ist mit dem Wort bis. Und der Herr Jesus sagt in Lukas 21, 24, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Nun können wir uns fragen, hat sich das erfüllt? Dass Krieg und Verwüstung über Jerusalem kam bis in die Endzeit. Nun, in der Bibel ist die Endzeit immer die Zeit, wenn das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung zurückkehren wird ins Land der Vorväter. Das ist genau in unserer Zeit geschehen. Jetzt wollen wir schauen, ab dem Jahr 70 bis in unsere Zeit gibt es eine solche Kette von Krieg und Verwüstungen über Jerusalem. Hier die wichtigsten Ereignisse. Im Jahr 70 Zerstörung Jerusalems, mehr als 1 Million Tote. 135 erneute Zerstörung Jerusalems durch die Römer und in diesem Krieg gab es wieder mehr als 1 Million Tote. Unter dem jüdischen Volk. Dann 614 Verwüstung Jerusalems durch die Perser. 629 Eroberung Jerusalems durch die Byzantiner. 638 Eroberung durch die muslimischen Araber. Muhammad war 632 gestorben. Und dann kamen die Muslime aus der saudischen Halbinsel und eroberten das Heilige Land und Jerusalem. Und bauten dann die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom auf dem Tempelplatz. 1071 Eroberung Jerusalems durch die Türken. 1099 durch die Kreuzfahrer aus Europa. Die kamen mit ihren Armeen und eroberten Jerusalem, bauten ein Königreich auf. Aber 1187 konnte dann Sultan Saladin die Europäer wieder hinauswerfen. Das war das Ende ihres Kreuzritterkönigreiches. 1244, Eroberung Jerusalems durch die wilden Tataren, die aus Zentralasien stammten. 1517, Eroberung durch die Osmanen. Das waren die Türken, die ein großes Reich hatten. Und das dauerte bis 1917. Im Ersten Weltkrieg wird Jerusalem erobert durch die Engländer. Übrigens, es gab etwa 25.000 Tote allein in der Schlacht um Jerusalem, vor allem unter den Türken. 1948, Verwüstung Ostjerusalems durch Jordanien. In diesem Krieg, den die Araber gegen die Juden machten nach der Staatsgründung. Und dann 1967 im Sechstagekrieg, als die Araber zum zweiten Mal versuchten, die Juden auszurotten, da machten sie den Griff zum Tempelberg und eroberten Ostjerusalem. Und da kam zum ersten Mal der Tempelberg wieder in die Hand der Juden seit dem Jahr 70. Ja, ich habe gesagt, die Endzeit ist in der Bibel immer die Zeit, wenn das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung zurückkehrt. Ich möchte das belegen anhand einer Stelle, Hesekiel 38,8. Da wird zu einem Volk aus dem äußersten Norden von Israel aus gesehen gesprochen, mit dem Namen Rosch. Man kann mal schauen auf der Weltkarte, wenn man mit dem Finger von Israel schön gerade hinauf geht, also am Nordpol übrigens, als kleiner Tipp, wohnt niemand. Und wenn man früher stoppt, dann ist man in Russland. Rosch. Und da sagt Gott, in der Endzeit wird Russland sich gegen Israel einmal stellen. Und da steht, am Ende der Jahre, das ist ein Ausdruck für die Endzeit, am Ende der Zeit, am Ende der Jahre, sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt sein wird, zu einem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt sein wird, auf die Berge Israels, welche beständig verödet dalagen. Ja, es wird herausgeführt sein aus den Völkern. Hier wird klar, in der Endzeit, da ist das jüdische Volk wieder gesammelt im Land der Väter. Und jetzt haben wir folgendes Schema. Also bis ans Ende, diese Verkettung hat sich genau erfüllt. Aber das Ende ist für uns gekennzeichnet, das ist die Zeit, in der die Juden zurückkehren ins Land der Väter. Und das hat begonnen ab 1882 und sich fortgesetzt bis heute. Also wir leben in einer ganz interessanten Zeit. Und nun kommt Daniel 9,27. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Oh. Wer ist denn er? Das ist auch wieder sehr geheimnisvoll. Nun, man muss einfach ganz genau lesen. Es ist ein dichter Text, einen dichten Text muss man langsam lesen, immer wieder lesen und genau verfolgen. Ja, er, das bezieht sich auf eine Person, die schon genannt worden ist vorher. Wer ist die am nächsten zurückliegende Person im Text? Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das ist nun der kommende Fürst. Und der wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Jetzt wird endlich diese 70. Jahrwoche erwähnt. Da wird also einer aus dem Römischen Reich mit den vielen, die vielen sind im Buch Daniel, ein fixer Ausdruck für die Masse des jüdischen Volkes. Daniel 11, 33, 39, 12, Vers 3. Immer die vielen sind die Juden. Der wird für 7 Jahre einen Bund schließen. Ha, das ist nun eben wieder im Zusammenhang mit der Offenbarung zu sehen. Dort wird ja beschrieben, dass das Römische Reich wieder heraufstehen wird aus dem Abgrund. Und aus diesem Reich wird schließlich nach mehreren Phasen einer sich an die Spitze schwingen. Als Führer, als Diktator. Und der wird beschrieben in Offenbarung 13 als das Tier aus dem Meer. Und dann kommt das Tier aus der Erde, im gleichen Kapitel, das ist der Antichrist. Sieht aus wie ein Lamm, redet aber wie ein Drache. Und die werden miteinander zusammenarbeiten. Und so wird also der kommende Diktator des neuen Europas wird mit der Masse des jüdischen Volkes einen Bund schließen für 7 Jahre. Dann beginnt die 70. Jahrwoche. Mit anderen Worten, der Bibeltext macht klar, in Daniel 9, dass zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche ein Unterbruch besteht. Das ist nicht erst mit dem Licht des Neuen Testaments, dass man sagen kann, ja, da ist noch eine Periode eingeschoben. Der Text selbst macht klar, der Messias wird ermordet, Die Stadt und das Heiligtum wird zerstört. Krieg und Festbeschlossenes von Verwüstungen bis ans Ende. Und dann wird der Bund geschlossen für 7 Jahre. Also der Text macht klar, dass hier ein Unterbruch ist. Und dann noch etwas. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Also diese 70. Jahrwoche von 7 Jahren wird hier halbiert. Das gibt also 3,5 und 3,5 Jahre. Das heißt, in der zweiten Hälfte, die letzten 3,5 Jahren, da werden die Juden nicht mehr opfern können. Wow, aber dann werden sie vorher, unmittelbar davor, werden sie opfern. Und das ist doch interessant, seit dem Sechstagekrieg hat Israel wieder den Tempelberg. Nur dort dürfen sie opfern. Der Militärrabbiner im Sechstagekrieg, Shlomo Goren, wollte gleich die Oma-Moschee in die Luft sprengen. Ja, der wollte jetzt vorwärts machen. Aber Moshe Dayan, der Oberbefehlshaber im Sechstagekrieg, war ihm im Rang natürlich überlegen und er sagte, kommt nicht in Frage. Er wollte eine Besänftigungspolitik mit den Palästinensern und den Arabern machen und so ging das nicht. Aber viele Organisationen haben sich dann gebildet, oder verschiedene Organisationen haben sich gebildet, die den Bau eines neuen Tempels nun ganz konkret anstreben. Und Opfer werden auch schon geübt, dass sie so gemacht werden können, wie es in der Bibel beschrieben ist. Also, der Bibeltext macht klar, diese Opfer werden wieder kommen. Aber dann in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, da werden sie nicht mehr zugelassen sein. Nun, wir sehen, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Wir können das Thema heute nicht abschließen. Machen wir nächstes Mal. Also, ich bin ein bisschen übereifrig. Wir machen das nächstes Mal weiter an dieser Stelle. Aber ich denke, es war wichtig, dass wir diese Prophetien, und jetzt sind wir wieder voll in dem Thema messianische Prophetie drin, wollen wir noch genauer anschauen, denn ich bin überzeugt, Daniel 9, das ist eine Schlüsselstelle. Und wenn man die ganz gründlich studiert hat und hieb- und stichfest versteht die einzelnen Ausdrücke, dann macht das so vieles einfacher, um die Prophetie der Bibel zu verstehen. Aber es braucht Energie, es braucht Anstrengung, Konzentration, aber es ist auch gut so. Salomo sagte in den Sprüchen, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Also es kostet etwas und natürlich, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Meistens. Also hier möchte ich schließen. Wir haben bereits festgestellt, die 70. Jahrwoche wird halbiert in 3,5 und 3,5 Jahren. Und dann wird das 1000-jährige Reich und der neue Bund kommen. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort mit solcher Präzision uns verdeutlicht, dass du der versprochene Retter bist. Du, der Sohn Gottes, der als Mensch in diese Welt gekommen ist. Du bist gekommen, um als Opfer für uns zu sterben auf dem Golgatha-Felsen. Herr Jesus, durch dich ist es möglich, dass Gott den ganzen Segen, den er schon Abraham verheißen hat, im Blick auf alle Völker, dass das in Erfüllung gehen konnte. Herr Jesus, wir preisen dich, dass du gekommen bist. Und wir preisen dich auch, dass wir das wirklich eindeutig sehen können, dass du dir der Retter bist und dass wir auf keinen anderen warten müssen. In dir haben wir alles gefunden und dafür danken wir dir. Amen.